Du hast eben die Techniken erwähnt. Das interessiert mich, wie sehen die aus? Hm. Kannst du, würdest du darüber sprechen?
Hm. Bisschen schon. Also die transzendentale Meditation ist eine Mantra-Technik, auch über Jahrtausende überliefert, und als diese Mantren sind erprobt als immer lebensfördernd, und auch werden bei der Meditationslehrerausbildung auch so ausgesucht oder weitergegeben, dass sie für bestimmte Kategorien von Menschen, das ist eine sehr objektive Einteilung, auch stimmig sind und den meisten Nutzen bringen für die innere Entwicklung. Und das wird nicht ausgesprochen, sondern still gedacht, so auf der feinen Ebene, weil es ja darum geht, noch mehr in die Stille zu gehen. Und die Mantren haben immer, also geht es nur um den Klangaspekt. Ja, die Bedeutung ist unwichtig oder gar nicht da. Und es wird nur der Klangaspekt dabei verwendet, weil das schon der so beweglich ist und immer ins Feinste, Allerfeinste oder jenseits vom Feinsten gehen kann, einen führen kann. Und das ist das, was eigentlich jeder Mensch, der denken kann, praktizieren kann. Zweimal täglich 15 bis 20 Minuten, so ist, wird das normalerweise praktiziert. Und wer mehr machen möchte, kann eben dann fortgeschrittene Techniken machen, dann eben auch das TMCD-Programm mit dem yogischen Fliegen. Das yogische Fliegen wird selten, aber doch auch in der Öffentlichkeit gezeigt, weil eine Nebenwirkung dieser maximalen Gehirnwellenkohärenz ist, dass der Körper abhebt. Und das kennt man auch unter dem Begriff Levitieren oder Schweben. Und es gibt Überlieferungen aus dem Mittelalter, die Hildegard von Bingen oder Teresa von Avila, die halt auch zu schweben anfingen, die diese, die Schwerkraft überwunden haben durch ihre göttliche Ekstase, wurde es damals genannt. Oder im Himalaya gibt es sicher mehr Menschen und Heilige, als wir kennen, die irgendwo schweben. Es gibt auch Scharlatane. Wir haben es im Salzburger Kapitelplatz, glaube ich, haben wir es gesehen, vor ein paar Tagen. Da hat auch einer, der sich so gerne Silber anmalt, manchmal sieht er aus wie Mozart und steht nur ganz steif dort. Das ist auch faszinierend. Die Leute schauen ihm sehr gerne zu. Und vor ein paar Tagen, da ist er geschwebt in der Luft. Also er hatte wirklich so einen Stock und so den Arm drüber. Und schwebte in der Luft und hatte unten eine Platte mit einem Teppich. Und Gerd hat mir das mal schon gezeigt, auf YouTube kann man das ansehen, wo da der Hund oder die Katze begraben liegt. Nämlich, da ist so eine Verbindung, wie war das? Da ist eine Platte unten und hier ist ein, genau, hier ist so ein Stock. Er hat hier unter seinen, hat seinen Mantel, hat er einen Stock. Und das muss jetzt mal öffentlich gesagt werden. Er hatte einen Stock, den sieht man ja hier nicht. Und er hat hier oben, er sitzt auf einer Platte. Und wie ist die Platte mit unten verbunden, dass er da überhaupt drauf ist? Und genau, warte mal, wie war denn das? Aber der ist ja doch geschwebt. Vielleicht kannst du das mal sagen, macht ja nichts. Kannst du mal.
Ist einfach unten, also ist unten eine Platte und dieser Platte geht eben diese Bambusstange und an dieser Bambusstange.
Er hat sich ja auf die Bambusstange gestützt.
Und bei der Bambusstange, das ist mit einem Metalleisen, unten ist der Metalleisen, das führt unten durch, unter dem Ärmel durch und dann so runter und unten ist ein Sitz. Und der sitzt auf diesem Sitz oben und das Ganze ist nur auf diesem Gestell aufgehängt. Mhm. Und das gibt dann die Illusion des Schwebens. Schaut perfekt aus.
Schaut faszinierend aus.
Und das machen eben die Yogis, ich habe es dir auf YouTube gezeigt, in Indien haben das für.
Ja, und das wurde immer schon als Scharlatanerie betrieben. Aber das fand ich nur deswegen witzig, weil ich ja schon seit 15 Jahren das yogische Fliegen aktiv üben und wo es halt nicht um ganz und gar nicht um diese Attraktion geht, sondern wirklich um diese Erfahrung der Glückseligkeit in sich selbst, und ich hatte sehr, sehr gut darauf angesprochen, also wirklich wunderbarste Erfahrungen immer wieder und auch starke Stresslösung, was ich ja als gut finde, weil dann ist der den Geist und Körper frei, befreiter. Und wo es bei den meisten Menschen ist es derzeit, das ist ja auch vom Kollektivbewusstsein beeinflusst, mehr so ein Hüpfen ist, also ein Abhebimpuls, und dann lässt das wieder nach, und darum machen wir das, praktizieren wir das auch auf Flugmatten, wie das genannt wird. Und manchmal hat es auch schon Demonstrationen gegeben, im Fernsehen oder wo immer, und wo das gezeigt wird, dieses Abheben, wie so ein Hoppen, ein Hüpfen, ein bisschen mehr. Und das kommt immer auch aufs individuelle Bewusstsein an, oder? Eben dies wird am besten in der Gruppe praktiziert, wo man wirklich dann plötzlich mit abgehoben wird von anderen. Aber diese kleinen Momente des Abhebens, das sind enorme Glückserfahrungen, die es einfach für mich wert machten, ewig lange das zu praktizieren. Ja.
Du bietest auch Musik an, du machst mit Menschen zusammen Musik, oder? Mhm. Vielleicht kannst du was mehr darüber erzählen.
Ich habe dann so über die Jahre, vor allem als ich so mich zurückzog in dem Meditieren, habe ich angefangen, so Lieder zu machen, um das einfach stimmlich auszudrücken, diese Erfahrungen, diese himmlischen zum Teil. Und da sind dann spirituelle Lieder entstanden. Inzwischen habe ich 3 oder 4 CDs. In Deutsch, im österreichischen Dialekt, mache inzwischen auch mit Tanpura und österreichischen Dialekt Lieder, und in Sanskrit-Worte verwende ich gerne, und auch Oriya, eine indische Landessprache, habe ich ein paar Lieder gelernt. Und ich mache seit einiger Zeit einmal im Monat ein kleines Konzert bei mir im Zentrum für Kreative Intelligenz, wo jeder herzlich eingeladen ist. Und das mache ich an vedischen Feiertagen. Einmal ist es der Tag von Krishna oder von Shiva, oder heute Abend ist es eben Vijayadashami, der Tag der Unbesiegbarkeit. Das ist der letzte Tag nach den 9 Mother Divine Tagen, die auch in Indien gefeiert werden. Ich mache das so abwechslungsreich, schon zum besonderen Tag, zum Thema, aber auch so, dass die Leute immer wieder etwas zum Mitsingen haben, weil sie auch sehr gerne was lernen. Die indische Tonleiter oder ein paar selbst kreierte Kanons oder ein irisches Gebet, das ich vertont habe und alle schnell mitsingen können. Also es ist so eine Mischung aus Konzert und Mitsingen für die Leute. Weil es immer darum geht, so in sich selber mehr Glücksgefühl zu beleben. Und das ist auch schön für die Leute, wenn sie ein bisschen mitmachen können. Ist auch gewünscht worden. Und ich mache dann auch kleine Workshops, wo dieses Tönen und Singen aus dem eigenen Körper belebt werden kann. Möchte es auch gerne am Untersberg machen. Ich habe im Sommer heuer Yoga am Untersberg gemacht. Und es war sehr schön an Kraftplätzen, die ich selbst für mich so gefunden habe und die auch von den Teilnehmern als solche erfahren wurden. Und ich möchte dann auch mit dem Gerd zusammen dort nicht nur Yoga, sondern auch Meditation und Stille und Musik machen. Weil wir waren eben in einer Höhle, in der Grasselhöhle, in der Nähe vom Ohr des Kaiser Karl, das ist auch eine berühmte Stelle, wo wir dann einfach getönt haben, und das war wunderbar, wie sich die Atmosphäre in der Höhle veränderte. Also als wir reingingen, war es fast düster, schaurig, obwohl Menschen drinnen waren, und als wir uns hinsetzten und zu summen und singen anfingen, da habe ich gemerkt, wie sich die Atmosphäre nicht nur in der Höhle veränderte, sondern auch der Ausblick nach draußen. Plötzlich kam es mir auch vor wie so die Gebärmutter, die große Urmutter. Und uns wurde allen ganz warm dabei. Es war wirklich wunderbar, und dann möchten wir das auch ausbauen noch.
Jetzt musst du aber vielleicht noch was allgemein über den Untersberg sagen. Mhm. Für Leute, die das jetzt gerade das erste Mal hören, das ist ein Berg hier, der als heilig oder als Kraftplatz gilt. Vielleicht kannst du allgemein noch was davon erzählen.
Mhm. Also, was viele vielleicht schon mal gehört haben, der Untersberg ist sehr berühmt, braucht man auch nur im Internet nachsehen, kann viel nachlesen darüber. Nicht nur von den Sagen Kaiser Karl und Kaiser Barbarossa, die anscheinend darinnen noch ewige Ruhe suchen. Es gibt solche Sagen wie, dass wenn der Kaiser Barbarossa, sein roter Bart, dreimal um den Untersberg herumgewachsen ist, dann ist der Weltuntergang da oder Kaiser Karl, der wächst immer weiter mal auf und die Raben, wenn er sieht, dass die Raben noch um die Spitze des Untersberges fliegen, dann schläft er wieder ein und wenn das nicht mehr ist, dann ist auch der Weltuntergang da und manche ziehen das in Beziehung mit 2012, wie ernst man das immer oder was immer man jetzt für einen Bezug dazu hat. Auf jeden Fall ist da auch eine Änderung anscheinend angesagt in der nächsten Zeit. Und ja, es gibt auch noch Sagen von den wilden Frauen am Untersberg. Das kann man alles im Internet nachlesen. Aber jetzt wirklich interessant vom Spirituellen her sind die Kraftplätze dort. Es ist schon wert, einmal Untersberg auf die Spitze raufzugehen oder auch raufzufahren mit der Seilbahn. Abgesehen von der unglaublich weiten Sicht, die man hat in das Salzburger Land oder nach Oberösterreich rüber oder auch nach Deutschland, ist auch da spürbar, trotz der vielen Menschen, die da jetzt auch hinkommen, was das für eine unheimliche Kraft hat. Also dieser Untersberg strahlt eine Stabilität aus und eine magnetische Anziehungskraft, die man in Worten eigentlich nicht fassen, ausdrücken kann. Kann man nur selber ausprobieren. Aber auch diese Kraftplätze. Also ich kann nur ermuntern, dass jeder seinen eigenen Kraftplatz dort entdeckt. Diese eine krasse Höhle ist bekannt als Kraftplatz. Und es gibt auch noch die, wie heißt diese Höhle? Also die Kolowatz-Höhle, ja. Genau, Kolowatz-Höhle. Die wollen wir jetzt auch mal aufsuchen. Die anscheinend schon fast an Bekanntheit verloren hat, aber so, wo eben nicht so viele Menschen sind, das ist oft so ein viel stärkerer Kraftplatz, ja, um für sich selbst Kraft zu holen. Es geht um nichts anderes. Ja. Aber angeblich ist es auch ein Kraftplatz, der der Welt hilft, im Mittelpunkt zu bleiben. Und das Gegenstück zum Untersberg ist der Berg in Australien, der Ayers Rock. Ja. Dieses rote Gebirge, das berühmte in Australien, das bei jedem Australien-Dia-Vortrag gezeigt wird, ist genau auf der anderen Seite der Erde. Ja, das ist das Gegenstück dazu und der Zwillingsbruder ist Kailash, Mount Kailash in Indien, der berühmte Berg von Shiva, dem Gott der Stille und der Zerstörung. Also da sind schon sehr viele interessante Verbindungen überliefert und spürbar und auch nachvollziehbar. Ja.
Und das ist auch in dem Bewusstsein der Menschen, die hier leben?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich ja direkt am Fuße des Untersberges wohne. Und hier ist meiner Wahrnehmung nach schon der Schatten des Untersberges spürbar. Also abgesehen davon, dass die Sonne sehr schnell untergeht, hinter aus diesem Blickwinkel und wir brauchen nur in das Nebendorf zu fahren, nach Anis. Da ist noch eine lange Sonne, wo es hier schon finster ist. Und so habe ich es schon gespürt in den Menschen, dass da eine gewisse, ich möchte nicht Starrheit sagen, ich möchte auch vorsichtig sein mit Verallgemeinerungen. Es gibt auch Menschen, die hier zum Yoga kommen, wo ich eine große, eine Aufbruchstimmung spüre und Offenheit. Aber im Allgemeinen ist schon auch bei den Kulturveranstaltungen so, dass die Leute kaum außer Haus gehen, sagte mir schon der Kulturchef und Bürgermeister, dass in den anderen Orten rundherum gehen die Leute viel mehr zu den Veranstaltungen, auch wenn es die wunderschönsten Sachen sind und wenn die Wiener Sängerknaben eingeladen werden, in Grödig kommt kaum jemand. Und das ist wahrscheinlich schon einfach das Bewusstsein, das sich hier ein bisschen verfestigt. Es ist schon sehr nahe der Berg, dass man es einem fast den Atem mal verschlagen könnte, wenn man nicht die Kraft hat, durchzubrechen, zu sich selbst und aufzubrechen.
Ist das jetzt eine positive Wirkung, dass die Leute mit sich selber einfach so zufrieden sind, dass sie weniger nach außen gehen? Oder?
Hier? Ich würde mir schon ein bisschen mehr Offenheit wünschen, dass die Starre ein bisschen mehr durchbrochen wird. Aber ich habe auch durch das viele Reisen oder die lange Zeit, die ich im Ausland verbracht habe, so in verschiedenen Ländern, und wieder nach Österreich zurückkam, so einen großen Unterschied gemerkt, dass zum Beispiel in Amerika alles sehr schnell hochflammt und dann wieder wie eine Flamme verbrennt. und in Österreich alles allgemein viel langsamer andauert, auch bis alles ins Laufen kommt und dadurch aber letztendlich mehr Beständigkeit hat. Und das ist, sind die Vor- und Nachteile und das spüre ich dann auch bei den Menschen hier, es dauert alles ein bisschen länger, um es anlaufen zu lassen. Aber es ist auch eine gewisse Beständigkeit da, was Stabilität bringt als positive Seite.
Gibt es noch ein Thema, über das du sprechen möchtest?
Eines ist mir noch eingefallen, was ich auch noch anbiete, womit ich mich schon seit sehr vielen Jahren beschäftige, und das ist Maharishi Ayurveda. Ayurveda war früher auch kaum jemand ein Begriff und heutzutage kennt es jeder als Wellness. Und mich interessiert im Speziellen Maharishi Ayurveda, der immer vom reinen Bewusstsein ausgeht, als die Basis für alles andere. Und Ayurveda heißt ja das Wissen vom Leben oder von den Lebensspannen und reicht eben als Basis immer auch die Meditation, aber geht eben bis ins tägliche Leben zu Hilfe durch Kräuterpräparate, Nahrungsergänzungen, Kosmetikartikel, sogenannte Kosmetikartikel, weil in Österreich führen wir ja keine Heilartikel, und die Reinigungskuren, also das fasziniert mich schon, vor allem beim Kochen, ich gebe ayurvedische Kochkurse, wo halt der ganz konkrete Ausdruck im Alltag ist, durchs Essen, jeder isst mehr oder weniger gerne. Und das Spezielle im Ayurveda ist immer, dass es geschmackig sein muss, also schmecken muss und leicht verdaulich, damit auch wirklich durchs leicht verdaulich die Meditation gefördert wird. Und da kann man mit den Gewürzen sehr viel machen und sehr individuell arbeiten und das macht mir unheimlichen Spaß. Und bei mir muss es zack, zack gehen und das kann man auch machen. Man kann es auch aufwendig machen, aber eben auch sehr mit sehr einfachen, schnellen Mitteln. Und oder auch Reinigungskuren machen, Ayurveda. Und letztendlich ist das auch ein Beitrag zur Bewusstseinsentwicklung. Das macht mir auch großen Spaß. Da.
Hm. Walburgis, ist das dein Taufname?
Ja.
Und was bedeutet der?
Also etymologisch heißt es von der Wortbedeutung her die waltende Schützerin. Und kann ich auch ganz gut damit was anfangen. Es ist eigentlich kein katholischer Name, also ich habe eigentlich keinen Namenstag in dem Sinn, außer die Walpurgisnacht am 30. April, die ich auch gerne feiere, als Frauennacht. Und es war so, meine katholischen Eltern haben eigentlich meinen anderen Geschwistern christlichen Namen gegeben und mein Onkel, der ein sehr fortschrittlicher Priester war, sagte meiner Mutter, sie sollen mich so nennen. Dazu kam es. Und das ist schon das Interessante. Er ist leider schon gestorben, sonst hätte ich ihn gefragt, wie er auf die Idee kam. Ich weiß nur, dass er ein sehr, sehr feiner Mensch war, der mich so in seiner Schönheit und Sanftmut immer faszinierte. Ich traute mich kaum mit ihm reden. Also da dürfte schon eine karmische Verbindung da sein. Und dadurch kam dieser Name zustande. Und ich wurde aber 23 Jahre meines Lebens Purgis genannt. Ich erfuhr erst mit 11 Jahren, dass ich Taufnamen Walpurgis heiße. Und ich habe ihn dann gehasst, weil ich da ein bisschen traumatisches Erlebnis mit einem Professor hatte in der Schule. Und erst so, als ich erwachsen war und dann bei einer Walpurgisnachtsfeier, habe ich dann gesagt, jetzt möchte ich mit meinem Taufnamen angesprochen werden. Und das hatte auf mich eine sehr starke Wirkung, auch auf meine Umgebung, muss ich sagen. Hat alles etwas wacher gemacht. Und jetzt ist es halt so. Und darum heißt meine Galerie hier auch Galerie Walpurgis Art und Weise.
Galerie, das heißt, das sind Bilder und Kunstgegenstände?
Ja.
Was
derzeit habe ich Sachen aus Indien aufgehängt und Krishna-Bilder, weil ich halt eine tiefe Verbindung zu Indien spüre und auch zweimal ein halbes Jahr dort war. Aber ansonsten habe ich meine eigenen Bilder da ausgestellt, die ich gemacht habe mit dem gestischen Zeichnen, Siebdrucke, Malereien, Fotografien. Ich habe gerade eine Ausstellung, die ich hier hatte, nach Oberösterreich gebracht. Bergwesen und Lichterfahrungen, wo ich halt meine einzigartige Begegnung mit wirklichen Bergwesen etwas aufzeichnen konnte. Festhalten kann man nichts. Also sind alle herzlich eingeladen. Also ich spüre durch dieses lange und tiefe nach innen gehen, es war dann so ein großer Wechsel in mir, so ein Kreativitätsausbruch, und seither spüre ich, vorher war ich ein bisschen menschenscheu und wollte immer, obwohl immer wieder Menschen meine Gegenwart suchten, war ich froh, wenn ich wieder alleine war, und es hat sich radikal geändert. Also ich habe eine Riesenfreude mit Menschen, ob jung und alt, Mann, Frau, was immer, dick, dünn und so. Und habe auch das Gefühl, es sprudelt so über, ich gebe unheimlich gerne weiter und freue mich einfach sehr, wenn die Menschen mit Offenheit und Interesse kommen und sich irgendetwas mitnehmen können, was ihnen gut tut. Und darum macht es mir auch Spaß, verschiedenste Möglichkeiten anzubieten. Da. Also ihr seid herzlich willkommen.
Ja, schön. Vielen Dank.